unseren Herzen frisches Wasser gibst, weil du sagst selber, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und das wollen wir jetzt von dir erbitten, dass du unseren Seelen zu trinken gibst. Amen.
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 Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich heute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Herzlichen Dank auch für diese wunderbare Hinführung heute in diesem Gottesdienst, für die herrlichen Lieder. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, ob wir vielleicht nach der Predigt nochmal dieses Lied Majestät miteinander singen könnten. Das einfach als Wunsch, wenn das möglich ist, freue ich mich sehr darüber. Ja, vielleicht ganz kurz. Für die, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, mein Name ist Michael Putzi. Ich bin 50 Jahre alt, ich bin glücklich verheiratet mit Felicitas. Wir haben 5 wunderbare Kinder. Bekehrt habe ich mich im Jahre 2004. Ich habe am Freitag ausführlich darüber erzählt, wie ich eine Spitzensportlerkarriere vor mir hatte als Eishockeyaner, aber dann so schleichend in den Alkoholismus parallel neben dem Sport so hineingekommen bin, lange das nicht erkennen konnte, aber dann die vermeintliche Karriere daran zerbrochen ist, auch vieles andere zerbrochen ist. Und immer noch die Jahre durch, ich hätte nie gesagt, dass ich ein Alkoholiker bin. Ich hätte es nicht am Morgen schon Alkohol getrunken, aber ich habe vor allem, wenn ich angefangen habe, dann konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Und das war wirklich, dass der Alkohol mich im Griff hatte und ich den Alkohol unter Kontrolle hatte. Da waren auch leichte Drogen dabei. Und dann nach einer Verhaftung, damals war ich 29,5, wirklich am Punkt, wo ich zum ersten Mal sagen konnte, ich schaffe es nicht mehr. Und ich weiß noch ganz genau, ich war daheim ganz allein in meinem Bett, die Tränen kamen. Und als Mann weint man ja nicht immer gleich so schnell, aber da kamen mir die Tränen und ich habe einfach gesagt, oh Gott, wenn es dich gibt, dann musst du was tun. Ich konnte so nicht mehr weiterleben, hatte auch Selbstmordgedanken. Aber dann ging alles eigentlich relativ schnell. Es kam zu einer Begegnung mit einem damaligen Lehrer. 16 Jahre waren vergangen. Es war mein evangelischer Religionslehrer. Er hatte mal erzählt, wie er gelebt hat als Rocker, auch viele Dinge gemacht hat, die sicherlich nicht so in Ordnung waren. Aber dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und sein Leben wunderbar verändert wurde. Und 16 Jahre danach, als ich diese Frage stellte, mit wem kann ich reden, der mir die Wahrheit sagt, da waren meine Gedanken blitzartig dort im Schulzimmer damals, das war ja schon gewaltig. Ich sah im Prinzip die 16 Jahre dazwischen, oder das war ja dazwischen, noch genau, wo der gestanden war damals in diesem Schulzimmer und was er eben gesagt hat, dass Christus sein Leben verändert hat und ich wusste, mit dem muss ich reden. Und so fühlte das der Herr so wunderbar und ich konnte anfangen, die Bibel zu lesen und es wurde mir ganz schnell klar, wer ich wirklich bin und vor allem, dass ich getrennt bin von Gott, dass ich verloren bin, aber dass Jesus Christus gekommen ist für mich ganz persönlich, um mir ein neues Leben anzubieten, um mir die Sünden zu vergeben. Und das hat er gemacht, das war so gewaltig, damals vor 20 Jahren, etwas mehr wie 20 Jahre. Und dann begann wirklich ein ganz neues Leben. Eben ich durfte dann auch nach 7 Jahren, ich habe noch gebetet bei meiner Bekehrung, Herr, ich werde mir keine Frau suchen, wenn du eine hast für mich, die werde ich dann heiraten, auch wenn das 5 Jahre geht. Und dann ging es 7 Jahre. Aber der Herr hatte mich so erfüllt, das ging alles. Und dann durften wir heiraten und wie gesagt, 5 Kinder. Ich habe so eine Gebetskarte mitgenommen, da sind so ein paar Gebetsanliegen auch drauf. Also wer Freude oder wer gerne auch für uns ab und zu mal betet, bin ich sehr dankbar. Denn es ist heute eine große Herausforderung, Kinder zu erziehen. Und gerade so im Rahmen der Schulzeit, was da alles den Kindern nahegebracht wird, also ich muss schon sagen, manchmal ist das richtig eine Katastrophe. Also ich war letztes Jahr 2-mal in der Schule, ich verlangte ein Gespräch und habe mich da gut vorbereitet, auch im Gebet natürlich so ein bisschen Fragen stellen, nicht gerade mit der Tür da ins Haus reinplatzen, dann stößt man ja dann sofort auch auf Ablehnung, man will ja die Lehrer auch irgendwie überzeugen. was da wirklich gut ist und was eben auch gefährlich ist. So, Okkultismus zum Beispiel, da war ein Abend, wo die Jasmin als Zweiklässlerin auch dabei sein sollte, ein magischer Abend. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, ja, um was geht es? Ja, keine Ahnung, da kommt ein externes Team, die machen da was. Ja, was machen denn die? Ja, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich mal ein bisschen deutlich gesprochen, was ich so erlebe in meinem Dienst, auch mit jungen Menschen, die da praktiziert haben und auf einmal Stimmen hören, Todesängste haben und gebunden sind durch finstere Mächte. Und dass da nur einer da wieder freimachen kann, dieser Jesus Christus. Ja, ich habe noch nie gehört so etwas. Aber so, solche Dinge laufen heute und ich bin sehr dankbar, wenn ihr so eine Karte, wenn ihr möchtet, mitnehmt und vielleicht ab und zu mal auch für uns als Eltern betet, dass wir Weisheit haben, wirklich den Kindern die wichtigsten Dinge im Leben groß zu machen. Und das ist eben, dass sie mit Jesus leben wollen, sich ihm ganz anvertrauen. 3 unserer Kinder haben so einen Schritt bereits gemacht, aber wir merken natürlich, erst wenn sie so selber anfangen, die Bibel auch zu lesen, die Kraft kommt ja für dieses neue Leben aus dem Wort Gottes, haben wir nicht aus uns, diese Gemeinschaft zu pflegen, das kommt dann bei den Kindern natürlich ein bisschen später. Also die Jasmin, die ist jetzt 10 Jahre, die liest ihre Bibel und wir merken auch, sie betet. Die Julia, die ist jetzt 6 Jahre, die betet, auch wenn wir am Abend so zusammen sind und so. Und ich staune manchmal, was für Gebete da kommen und wie Gott solche Gebete ernst nimmt. Und manchmal auch wunderbar erhört, dass sie sagen, Papa, das war jetzt durch mein Gebet und so weiter. Ja. Also gerne dürft ihr so eine Karte mitnehmen. Ich habe auch dort noch die Schrift, die große Wende. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war aus meiner Krankheitszeit Ende 21, wo ich, also das war wirklich wie ein Blitz vom Himmel, wie mir das getroffen hat. Und in wenigen Tagen lag ich sozusagen im Sterben, 6 Wochen im Koma. Aber da hat der Herr Gnade geschenkt, auch Gebete erhört, dass ich überhaupt hier sein darf. Sonst wäre ich schon lange dort, wo wir schon auch ein bisschen Einblick bekommen haben durch die Lieder. Das wird ja das Gewaltigste dann sein. Und als Gläubige dürfen wir uns darauf freuen und wissen, das Beste kommt ja erst noch. Also hier dürfen wir schöne Erfahrungen machen, auch natürlich auch mit Kämpfen ist das Leben hier verbunden. Aber das Beste, das kommt noch, wenn wir zu Jesus gehören. Ja, wir haben ja ein wunderbares Thema heute Morgen, diese unbegreifliche Liebe Gottes. Sie hat keine Grenzen. Und darüber wollen wir heute hören. Ihr Lieben, kein Mensch kann so lieben wie Gott. Keine Mutter kann so lieben wie er. Kein Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Kein Prediger, kein Missionar kann so lieben wie er. Und ich bin so froh, dass ich das glauben kann. Dass ich das sogar persönlich erfahren durfte, als ich mich für Jesus Christus entschieden habe. Eigentlich muss ich heute sagen, wenn ich mich nie geöffnet hätte für diese Liebe Gottes, ich hätte sie ja auch nie kennengelernt, dann hätte ich umsonst gelebt. Wirklich. Und wer sich nie für diese Liebe Jesu öffnet, hat eigentlich umsonst gelebt. Darum vielleicht ist das heute dein Tag, an dem du dich ganz bewusst öffnest für diese Liebe Gottes. Denn das verändert dein Leben wirklich. Das verändert alles. Und das wünsche ich dir, wenn du das noch nicht erfahren hast, dass du den Mut hast, heute herauszutreten, hier in den hinteren Bereich zu kommen. Ich möchte dort dann noch einmal erklären, was die Bibel darüber sagt und wie man dahin kommt. Und ich möchte einfach eine Hilfe sein, so ein Geburtshelfer, dass du das erfahren darfst. Die Bibel sagt, dass wir vom Sündenfall her verlorene, von Gott getrennte Menschen sind. Die Sünde, steht in der Schrift, ist der Leute Verderben. Da könnte ich auch eine Stunde darüber reden, was die Sünde alles in meinem Leben damals kaputt gemacht hat. Aber die Bibel sagt eben auch viel über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes. Und seine Liebe ist größer als die größte Schuld. Und wenn ein Sünder diese Gnade, diese Liebe annimmt, dann wird sein Leben ein ganz neues Leben. Und das ist das große Angebot auch heute noch. Und diese Gelegenheit ist auch heute da. Dazu will ich mir natürlich, bevor ich zurückfahre, noch einmal genügend Zeit nehmen für alle, die den Wunsch haben, auch das zu erleben. Ich lese einen Bibeltext aus dem 2. Chronikbuch, Kapitel 33. Und im ersten Teil, da geht es um diesen Mann, der ganz, ganz weit weg war von Gott. Der Höhepunkt vom heutigen Morgen wird dann im zweiten Teil kommen. Aber wir lesen zuerst 2. Chronik 33, mal die Verse 1 bis 11. 2. Chronikbuch, Kapitel 33, ab Vers 1. Und ich lese: 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte. Und er richtete Altäre für die Baalim und machte Askeren und warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte: In Jerusalem soll mein Name sein für ewig. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben Hinnom, und er trieb Zauberei und Beschwörung und Magie und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagegeistern ein. Er tat viel, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Und er stellte das Götterbild des Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land weichen lassen, das ich euren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, nach dem ganzen Gesetz und den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen durch Mose. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgetilgt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln und führten ihn nach Babel. Mit dieser Geschichte wollen wir uns heute einmal etwas näher beschäftigen. Die Bibel berichtet uns auf den Seiten vorher von einem König Hiskia. Hiskia war einer der 5 Erweckungskönigen in Juda, im Südreich Israel. Hiskia war der beste König, den Juda überhaupt hatte. Hiskia hatte den Mut zur Wahrheit. Er hatte den Mut, aufzuräumen mit allem, was Gott nicht gefiel. Und er hat seine ganze Kraft eingesetzt, um sein Volk zu Gott zu führen und es auch gottgemäß zu regieren. Dann wurde Hiskia todkrank. 2. Chronik 32, ab Vers 24 kann man das nachlesen. Gott hat ihn geheilt und er hat ihm sein Leben noch einmal für 15 Jahre verlängert. 2. Könige 20, Vers 5 lesen wir das. Erst nach dieser gewaltigen Heilung, die Hiskia erlebte, kam sein Sohn Manasse zur Welt. Und als Manasse 12 Jahre alt war, wurde er König. 696 vor Christus. Die ersten 10 Jahre als Mitregent seines Vaters, dann 686 vor Christus starb Hiskia. Und wie es so üblich war, wurde dann der Sohn des verstorbenen König an seiner Stelle. Manasse war das krasse Gegenteil seines Vaters Hiskia. Manasse führte den Götzendienst wieder ein und das ist etwas Furchtbares. Es gibt viele Beispiele dafür, wenn Söhne von gläubigen Vätern sich nicht bekehren, dann wird es sehr oft ganz schlimm. Wenn Kinder von gläubigen Eltern sich nicht bekehren und den breiten Weg der Sünde gehen, dann wird es oft ganz, ganz schlimm. Das können wir hier sehen am Beispiel von Manasse. Manasse war der schlimmste Sünder, der je über diese Erde ging. Kann man das wirklich so sagen? Ich habe einiges über die römischen Kaiser gelesen. Einige von ihnen waren die schlimmsten Christenverfolger. Nero war nicht der Schlimmste. Er war ein Domitian, Hadrian und andere. Ich habe einiges aus der Geschichte von Stalin oder von Adolf Hitler gelesen. Auch heute gibt es Menschen, die durch ihre frevelhaften Handlungen viel Leid angerichtet haben. Aber ich glaube, Manasse war der schlimmste Sünder, der je über diese Erde gegangen ist. Nirgends in der Bibel und nirgends in der Geschichte lesen wir von einem Mann, der schlimmer und gottloser war als dieser junge König aus Juda. Er führte die Abgötterei wieder ein, er lästerte Gott, er hat die kleinen Kinder abgeschlachtet und sie auf dem Brandopferaltar den Götzen geopfert. In seiner Regierungszeit kam der Götzendienst zu einem traurigen Höhepunkt. Ja, was hat uns das heute zu sagen? Was haben wir mit dieser Geschichte zu tun? Götzendienst, Abgötterei. Ihr Lieben, obwohl Manasse jung war, möchte ich nicht nur zu den Jungen heute reden, sondern zu uns allen. Was ist das eigentlich? Abgötterei, Götzendienst. All das, was zwischen dich und deinen Gott tritt. All das, was Gottes rechtmäßigen ersten Platz in deinem Leben einnimmt, das ist Götzendienst. Und wie viele sind heute an dieser Stelle schuldig geworden? Man hat Zeit für alle möglichen Vergnügungen, aber man hat keine Zeit, um Gott zu dienen. Gottesdienst heißt ja nicht am Sonntag hier in den Reihen sitzen. Gott dienen im Alltag. Man hat Zeit für alle möglichen Vergnügungen, aber man hat keine Zeit für eine Abendandacht. Keine Zeit, die Bibel zu lesen, zum Beten und Gott zu danken. Aber man hat Zeit für alle möglichen Vergnügungen. Und vielleicht gibt man sogar sehr viel Geld dafür aus. Man hat Zeit für alle mögliche Literatur, und das mag sogar gute Literatur sein, aber man hat keine Zeit für die Bibel und somit hat man keine Zeit, um auf Gottes Stimme zu hören. Es gibt Menschen, sie verdienen viel Geld und das kann ja ein Segen Gottes sein. Gott will das Werk unserer Hände segnen. Es gibt Menschen, die verdienen viel Geld, aber was macht man mit diesem Geld? Für einen gläubigen Israeliten war es selbstverständlich, den zehnten Teil seines Einkommens Gott zu geben, für die Sache Gottes. Und diejenigen, die das taten, wurden nicht arm dabei. Gott hat sie reich, reich gesegnet. Gott kann das. Gott kann uns in den jungen Jahren segnen und auch im Alter. Er kann unser Leben segnen. Er kann unsere Ehe segnen. Er kann uns in jungen Jahren segnen. Er kann unsere Familie segnen, unsere Kinder segnen, unseren Beruf segnen. Gott kann uns segnen auf der ganzen Linie. Weil wir uns, unser Herz ganz für ihn öffnen, kann er den Himmel über uns öffnen. Aber wie machen das heute viele, viele Leute? Gott hat sie gesegnet, aber was machen die Menschen mit diesem Segen? Auf einmal nimmt das Ganze den Platz ein, der eigentlich Gott zustehen sollte. Das können sogar gute Sachen sein. Aber auf einmal haben wir diese Sachen lieber als Gott. Und dann geschieht etwas, was wir selber kaum merken. Wir beten uns selber an. Unser eigenes Ich kommt vor Gott. Oder die Ehefrau, die Freundin, das Ich kommt vor Gott, zuerst mein Geschäft, zuerst kommen meine Wünsche, meine Vergnügungen. Und erst nachdem kommt der lebendige Gott und der Dienst für ihn. Ihr Lieben, das ist genauso Götzendienst, wie wir uns in unserem Zimmer so ein Götzenbild aufstellen würden, davor auf die Knie gehen würden und es anbeten würden. Es ist genauso Götzendienst wie damals zur Zeit von Manasse. Und an diesem Punkt sind auch wir schuldig wie Manasse. Aber Manasse war auch der Zuchtlosigkeit schuldig. Sittenlosigkeit. Fürchterliche Orgien haben sich zu seiner Zeit abgespielt. Zur Zeit Manasses gab es kein Tabu. Bei ihm war alles erlaubt. Aber was sagt Gott dazu? Gott sagt in Sprüche 14, Vers 34, die Sünde ist der Leute Verderben. Aber jetzt hört, genau diese Sünden sind ja auch die Sünden der modernen Welt. Wir lesen in 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, wer kümmert sich heute um dieses Gebot? Gucken wir mal in unsere Gesellschaft, aber in manch eine Gemeinde hinein, wir können das selber sehen. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Bibel sagt, die Unreinen, die Unzüchtigen, die Hurer, die Ehebrecher wird Gott richten. Hebräer 13, Vers 4. In der heutigen Gesellschaft gibt es Ausdrücke, man mag sie kaum aussprechen, aber sie sind ganz normal geworden. Ich habe mich mit 29,5 Jahren bekehrt und die Jahre vorher gab es viel, viel Schmutz in meinem Leben, auch auf der ganzen Linie. Was habe ich manchmal für wüste Sachen daraus gelassen? Da sagt so ein junger Mann, ja, wir wollen übers Wochenende mal Liebe machen. Ich weiß noch nicht mit wem, aber Hauptsache Liebe machen. Und dann macht man Hurerei. Man spricht von Partnertausch, in Wirklichkeit macht man Ehebruch. Man spricht von Schwangerschaftsunterbrechung, das hört sich ja noch recht wissenschaftlich an, aber in Wahrheit macht man Mord. Wenn man sich das vorstellt, eine Mutter bringt ihr eigenes Kind um. Also wenn ich darüber nachdenke, dann läuft es mir eiskalt über den Rücken. Aber es geschieht heute millionenfach. Eltern töten ihre eigenen Kinder. Wie Gott darüber denkt, das werden wir einst am jüngsten Tag einmal sehen. Jemand hat über das 20. Jahrhundert gesagt, die Krankheit dieses Jahrhunderts ist die Unreinheit. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Laut einer Umfrage der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft, ZAF, unter Schweizer Jugendlichen, das war im Jahre 2022, kam Folgendes heraus. Bereits 19% der Schweizer Jugendlichen von 12 bis 13 Jahren haben zugegeben, schon einmal Pornofilme auf dem Handy oder am Computer angeschaut zu haben. Unter 14- bis 15-Jährigen 44%, 16- bis 17-Jährige 61%, 18- bis 19-Jährige 78%. Dieses Jahrhundert wird in die Geschichte eingehen, das war eben im Blick auf das 20. Jahrhundert, als das Jahrhundert der Unreinheit. Also wenn ich manchmal so am Schulhof vorbeilaufe, wenn ich so ganz junge Leute reden höre, was da manchmal rauskommt. Wir haben mal so über eine App, also meine Frau bekommt da Informationen von der Schule, wenn es einen Ausflug gibt oder so. Aber wir haben mal eine Mitteilung bekommen an alle Eltern, sie sollten mal mit ihren Kindern über den Wortschatz reden. Es herrsche eine furchtbare Fäkalsprache auf dem Schulhof. Ich denke da das Internet zum Beispiel, was sich schon junge Leute, wenn sie viel zu früh so ein Handy in die Hände bekommen, was sie sich da alles angucken können. Wir gehen einen Schritt weiter. Manasse hatte auch eine ganz gefährliche Religion. Natürlich war Manasse religiös. Bei ihm hatte auch Gott noch irgendwo Platz. Aber Manasse hat alles entstellt. Er hat den Tempel Gottes entweiht. Er hat das Götzenbild, das sein Vater niedergerissen hatte, wieder aufgebaut. Ihr Lieben, das war Manasse. Aber es geht noch weiter. Ich lese nochmal Vers 6. Da steht, Manasse trieb Zauberei und Beschwörung. Er hielt Geisterbefrager, das sind Spiritisten, und Wahrsager. Und er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, was ihn zum Zorn reizen musste. Und wisst ihr, mit was Manasse seinem Götzendienst die Krone aufgesetzt hat? Eines Tages nahm er seine beiden Söhne und er schlachtete sie. Und dann wurden seine eigenen Söhne auf dem Brandopferaltar verbrannt. Seine eigenen Söhne wurden dem Götzen geopfert. Und als ihm das noch nicht reichte in seinem Rausch, da nahm er den Müttern die Babys weg und dann wurden die in Scharen umgebracht und den Götzen geopfert. Es war eine unheimliche Zeit. Die Bibel sagt in 2. Könige 21, Vers 16, Manasse hat Jerusalem mit dem Blut der Unschuldigen gefüllt. Tausende sind damals gestorben unter den Händen dieses gottlosen Königs. Also nochmal, Manasse war der gottloseste Mensch. All seine Klugheit stand im Dienste des Bösen. Manasse hatte alles ruiniert, wirklich alles. Ja, jetzt zur Frage, was sagt Gott dazu? Wo war Gott in dieser Zeit? Ihr Lieben, Gott war dort, wo er immer war, im Himmel und auf Erden. Und Gott hat auch damals geredet, er hat auch mit Manasse geredet, er sandte die besten Propheten, die es damals gab. Jesaja lebte zur Zeit Manasses, zu seiner Regierungszeit. Und es steht hier in Vers 10, der Herr warnte den Manasse und sein Volk durch den Mund von Propheten, aber sie achteten nicht darauf. Manasse mag nur gelacht haben. Wir brauchen keinen Gott. Wir sind jung. Wir wollen Spaß haben. Wir berauschen uns. Wir haben eine starke Armee. Seit langem haben wir keinen Krieg mehr gehabt. Niemand getraut sich, uns anzugreifen. Und dieses gottlose Treiben ging im gleichen Zuge weiter. Und wieder kam ein Prophet zu Manasse und er sagte, Manasse, die Heere haben sich gesammelt, die Assyrer sind unterwegs Richtung Jerusalem. Aber Manasse hatte keine Angst. Er war selber Befehlshaber seiner Armeen, er sandte seine Soldaten aus gegen die Assyrer, aber seine Soldaten fielen. Und die Assyrer nahmen Jerusalem ein. Die ganze Stadt fiel in die Hände der Assyrer und Manasse wurde lebendig gefangen genommen. Er wurde gefesselt, man mag ihm so einen Strick um den Hals gelegt haben und dann wurde er durch die Straßen Jerusalems gezogen. Und die Leute mögen aus den Fenstern geschaut haben und sie haben Manasse gehasst. Und sie haben gesagt, gut, dass er noch lebt. Er hat eine rechte Strafe verdient. Dieser Mann muss bestraft werden. Ich kann mir vorstellen, viele Israeliten haben so gedacht. Und wenn wir jetzt gut mitgedacht haben, dann denken wir doch auch so. Wenn einer unvergebbare Sünden getan hat, dann dieser junge König aus Juda. Und so nahmen die Assyrer Manasse mit nach Babylon. Und sie warfen ihn dort in ein dunkles Gefängnis. Und jetzt war er an dem Ort, wo er eigentlich hingehörte. Und ihr Lieben, wisst ihr, was dann geschah? Als es ganz, ganz still wurde und Manasse war in diesem Gefängnis, da merkt er auf einmal, ich bin nicht allein. Da ist noch jemand in diesem Gefängnis. Im Psalm 139, Vers 7 steht, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich fassen und deine Rechte mich halten. Ihr Lieben, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Und als Manasse in diesem Gefängnis saß, da merkte er auf einmal, Gott ist da. Und wisst ihr, was Gott mit diesem Manasse getan hat? Mit diesem gottlosesten aller Menschen, mit dem König der Jerusalem, mit dem Blut unzähliger Unschuldiger gefüllt hat, der tausende unschuldige Menschen umgebracht hat. Oh, wie wenig wissen wir von der Liebe Gottes. Wie wenig wissen wir von der Gnade Gottes. Viele möchten jetzt sagen, wenn Gott diesen Mann annimmt, dann ist Gott nicht gerecht. Wenn Gott diesem Mann vergibt, wo bleibt die Gerechtigkeit Gottes? Die Bibel sagt ja, was der Mensch sät, das wird er einmal auch ernten. Galater 6, Vers 7. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil heute Morgen, zum wichtigsten Teil heute Morgen. Die Bibel erzählt uns von einem anderen Königssohn. Jesus. Sein Vater ist der größte König, der Vater im Himmel. Und Jesus hat uns sehr viel von der Liebe des Vaters gesagt, dass er ihn, Jesus, in diese Welt senden würde, um für die Sünder an einem Kreuz zu sterben. Und Jesus kam in die Welt, um die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen und wie ein Schwerverbrecher an diesem Kreuz auf Golgatha zu bluten und zu sterben. Aber bevor es zu diesem Kreuzestod kam, ist etwas Wichtiges vorausgegangen. Und wenn wir heute Morgen der Tiefe darüber nachdenken, dann geht es uns durch Mark und Bein, ihr Lieben. Als Jesus in dieser kalten Nacht im Garten Gethsemane betete und rang und um Kraft betete für seine letzte Wegstrecke, da kam er in einen solchen Gebetskampf hinein, dass das Blut oder der Schweiß, das Blut durch den Schweiß nur so auf den Boden herabtropfte. Lukas 22, Vers 44 können wir das nachlesen. Aus der Wissenschaft weiß man heute, dass das der Ausdruck höchster seelischer Qualen ist. Wenn das Blut gerinnt in den Schweiß und durch die Schweißporen dann herauskommt. Ich bin überzeugt, dass noch nie ein Mensch so gelitten hat wie Jesus Christus im Garten Gethsemane. Jesus wusste, dass er sich bald mit der Sünde der ganzen Welt eins machen musste, er, der nie gesündigt hatte, der Sünde nicht kannte. Er wusste, dass er nach Jesaja 53, Vers 7 das Lamm werden würde, das zur Schlachtung geführt wird. Er wusste, dass unsere Sünden auf ihn geladen würden und dass er das Passalamm sein würde. Und nur der Gedanke daran, nur schon der Gedanke daran, so eng mit Sünde in Berührung zu kommen, hat in ihm diese furchtbaren Seelenqualen ausgelöst. Und er betete zum Vater: Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Also Jesus sah in einen Kelch hinein und in diesem Kelch sah er die Sünde von Manasse. In diesem Kelch sah er die Sünde Adams. In diesem Kelch sah er die Sünde von Kain, dem Brudermörder. In diesem Kelch war deine und meine Sünde, die Sünde der ganzen Welt. Und als Jesus in diesen Kelch hineinblickte, da konnte er einfach nicht mehr. Und er betete noch einmal: Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und hier im Garten Gethsemane legte Jesus alles, was er war und alles, was er hatte, in die Hand des Vaters. Und er wurde erhört. Der Vater sandte einen Engel Und dieser Engel stärkte ihn dann. Lukas 22, Vers 43. Und jetzt kam Jesus an den Punkt, wo er sagen konnte, ja, Vater. Und so sagt sein Dichter, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abbringen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du strecktest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Jesus hat ja gesagt, ein Engel stärkte ihn und dann ging Jesus zu Pilatus. Er ließ sich zum Tode verurteilen. Jesus hat nicht Berufung eingelegt. Er hat dieses Urteil angenommen. Und dann hat er noch versucht, dieses Kreuz zur Richtstätte zu tragen. Doch er schaffte es nicht. Er brach zusammen. Ihr Lieben, was Jesus gelitten hat, wer kann das je ergründen? Und dann, als er an diesem Kreuz hing, unter unvorstellbaren Schmerzen. Ja, gibt es etwas Grausameres als eine Kreuzigung? Als Jesus in dieser glühenden Mittagssonne unter diesen qualvollen Schmerzen an diesem Kreuze hing, da nahm er die Sünde der ganzen Welt auf sich und in diesem Augenblick schob sich eine schwarze, dicke Wand zwischen Jesus und dem Vater. Die Bibel sagt in Matthäus 27, Vers 45, von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Das Zorngericht Gottes über die Sünde kam über den Sohn Gottes. Und ihr Lieben, als die Schmerzen einfach zu einem Höhepunkt kamen, und Jesus sich zum letzten Mal aufrichtete und so seine Augen zum Himmel emporhebte, dann schrie er an diesem Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin davon überzeugt, dass auch Jesus nicht wusste, was da am Kreuz auf ihn zukommen würde. Als er die Sünde der Welt auf sich nahm, als die Sünde der Welt auf dem Sohn lag, da hat sich der Vater vom Sohn getrennt. Der Fluch Gottes kam über den Sohn Gottes an diesem Kreuz. Der Zornstrahl Gottes traf den Sohn Gottes an diesem Kreuz. Ihr Lieben, wie wird das einmal sein, wenn ein Unbekehrter in das ewige Feuer gehen wird, wenn Jesus an diesem Kreuz schon so geschrien hat? Jesus selber sagt, sie werden schreien. Sie werden schreien, wenn sie als Verlorene in die Ewigkeit eingehen werden. So sagt er es in Matthäus 13, Vers 50. Da wird das Heulen und das Zähneklappen sein. Was wird das mal für eine Verzweiflung sein, ihr Lieben, bei den Menschen, die dieses Angebot der Gnade, der Vergebung der Sünden abgelehnt haben? Das ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Es gibt keine schlimmere Sünde als die Ablehnung der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, wenn du ihm noch nicht dein ganzes Leben übergeben hast, dann lebst du in der schlimmsten Sünde, die es überhaupt gibt. Aber auch die kann dir Gott heute vergeben. Wenn du zu Jesus kommst, er wartet auf dich. Er nimmt dich an, so wie du bist. Mit Dreck und Speck darf man kommen. Er macht alles neu. Aber das war nicht das Letzte. In dieser dunkelsten Stunde der Weltgeschichte wurde Jesus der Vollender des Glaubens. Jesus ist nicht nur der Anfänger des Glaubens. Er ist auch der Vollender des Glaubens. Und Jesus hat seine Augen noch einmal zum Himmel gehoben und dann hat Jesus noch einmal geschrien, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, steht in der Schrift, verschied er. Als die Soldaten das sahen, da staunten sie, dass Jesus schon gestorben war. Johannes 19, Vers 33. Ihr Lieben, Jesus wurde das Leben nicht genommen, sondern Jesus hat sein Leben gegeben, in diesem Moment, wann er es geben wollte. Und jetzt hört noch mal ganz gut hin. In Jesaja 59, Vers 2 steht, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen uns und unserem Gott. Und diese Scheidewand hat Jesus erlebt, als er die Sünde von Manasseh auf sich genommen hat. Diese Scheidewand hat er erlebt, als er die Sünde Davids auf sich genommen hat. Diese Scheidewand hat Jesus erlebt, als er deine und meine Sünde auf sich genommen hat. Und diese Scheidewand hat Jesus erlebt, als er die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen hat. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Mit Sünde hat Gott keine Gemeinschaft. Aber Jesus hat die Sünde getragen und Jesus hat die Sünde bezahlt. Und darum kann Gott gerecht bleiben und Sünde vergeben. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Die einzige Botschaft, die retten kann. Und es ist die beste Botschaft für eine sterbende Welt. Gott kann mir meine Sünden vergeben, weil Jesus meine Sünde getragen hat an diesem Kreuz. Und Gott kann dir deine Sünde vergeben, weil Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Jesus starb in dieser Welt für die Sünde der ganzen Welt. In einem Lied heißt es, Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Und als Manasseh in diesem Kerker war und anfing zu beten und zu Gott zu flehen, da merkt Manasseh auf einmal, Gott ist da. Da ist einer, der mich hört. Und in diesem Lied heißt es weiter, Gottes Liebe ist wie die Sonne, streck dich ihr entgegen, nimm so viel du willst. Und das hat Manasseh in dieser Stunde getan. In unserem Text geht es weiter im Vers 12. Als er, Manasseh, sich nun in Not befand, flehte er zum Herrn, seinem Gott, um Gnade und demütigte sich tief vor dem Gott seiner Väter. Ihr Lieben, Manasseh konnte nicht nur sündigen, Manasseh konnte auch weinen über seine Sünden. Manasseh hat nicht nur gesündigt, sondern Manasseh hat Buße getan über seine Sünden. Und Manasseh flehte um Gnade und Gott erhörte ihn. Vers 13. Als er nun zu ihm betete, ließ Gott sich von ihm erbitten. Und Manasseh wusste sofort, Gott hat mein Gebet erhört. Meine Sünden sind vergeben. Aber Gottes Wirken war da noch nicht zu Ende. Gott hat Manasseh nicht nur die Sünden vergeben. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Er hat ihn aus diesem Gefängnis herausgeholt. Er hat ihn zurück nach Jerusalem gebracht. Und er hat ihn wieder in seine königliche Stellung eingesetzt. Und den Rest seines Lebens hat Manasseh damit verbracht, das gottlose Volk zurückzuführen zum Gott seiner Väter. Was für eine wunderbare Geschichte hier im Chronikbuch. Die Geschichte von Manasseh. Und ich lese uns die Verse 15 und 16 und hört mal ganz gut hin. Ich habe es aus der Menge-Übersetzung. Ich sage euch dann auch warum. Manasseh schaffte die fremden Götter und das Götzenbild weg aus dem Tempel des Herrn. Ebenso alle Altäre, die er auf dem Tempelberg und in Jerusalem errichtet hatte, und ließ sie vor die Stadt hinauswerfen. Dagegen stellte er den Altar des Herrn wieder her und opferte auf ihm Heils- und Dankopfer. Und jetzt kommt's, warum ich die Menge-Übersetzung gewählt habe. Und er machte den Judäern die Verehrung des Herrn, des Gottes Israels, zur Pflicht. Der Gottesdienst wurde zur Pflicht. Also, wer dort lebte, der musste unter die Verkündigung des Wortes kommen. Wie wäre das in Deutschland? Wie wäre das in der Schweiz? Wenn alle Bewohner der Schweiz und in Deutschland am Sonntag in einen Gottesdienst müssten, wo das Wort klar und deutlich, also keine Vermischung natürlich, keine Veränderung des Wortes, das klare Wort Gottes hören müssten. Oh, wie würde es aussehen heute? Manasse führte den Gottesdienst ein für die Judäer zur Pflicht. Was für eine gewaltige Veränderung im Leben dieses Mannes und dann auch sein Dienst in der weiteren Geschichte. Ihr Lieben, das ist die unbegreifliche Liebe Gottes. Das ist die Gnade Gottes. So groß ist die Gnade. So tief, so breit, so hoch ist die Liebe Gottes. Wir können sie mit Gedanken nicht fassen. Sie ist grenzenlos. Hermann Betzel, er sagte mal diesen Satz: Die Gnade ist unbegrenzt in ihrer Vergebungskraft, aber sie ist begrenzt in ihrer Stunde. Es gibt ein zu spät. Und wie oft denke ich darüber nach, was Jesus gesagt hat: Breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt. Und dann sagt er: Viele, viele sind, die auf ihm hineingehen. Und ich denke, dass Jesus geweint hat. Wir können es ja auch lesen. Über die Menschen, die dieses Angebot einfach ignoriert haben, die ihren eigenen Weg weitergegangen sind. Und es wird der Tag kommen, wo sie vor Jesus stehen werden als dem Richter der ganzen Menschheit. Vielleicht sagen: Ja, ich war auch mal in einer Evangelisation. Ich habe das auch gehört und so, aber ich hatte einfach keine Zeit. Ich kenne dich nicht. Weiche von mir in das ewige Feuer. Ihr Lieben, das darf uns nicht passieren. Heute ist Gnadenzeit. Heute ist die Zeit der Entscheidung. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. Und das ist wie bei einer natürlichen Geburt ein Akt, der einmal geschieht. Und dann ist es da. Natürlich kann eine Geburt ganz schnell gehen. Und es kann auch ganz lange dauern. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Da kann einer eine Botschaft hören, auf der Grundlage der Heiligen Schrift, zum allerersten Mal. Und er versteht: Ich bin verloren, ich brauche Jesus. Und er entscheidet sich auf eine Predigt für Christus. Das gibt es. Gibt es sehr selten. Aber das gibt es. Noch nie gehört. Das ist ja gewaltig. Das brauche ich. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die hören 100 Botschaften, rechte Botschaften, und sie gehen wieder daran vorüber. Gut, das Wort beginnt ja zu wirken. Es kommt nicht leer zurück. Die Wehen haben vielleicht schon eingesetzt. Und manchmal vielleicht in der Nacht, auf einmal wacht er auf und denkt wieder darüber nach. Das kommt ihm in Sinn. Er beginnt mit Bibel lesen. Er geht zum Gottesdienst, kommt wieder in eine Evangelisation, hört die Botschaft, merkt haargenau, das stimmt, was der da vorne sagt. Und jetzt nimmt er allen Mut zusammen und er geht in die Seelsorge. Da wird nochmal alles erklärt, wie man sich richtig bekehrt, wie man zum Durchbruch kommt. Und jetzt entscheidet er sich, er tut den Schritt über die Grenze und jetzt kommt es zum Durchbruch und er erlebt Jesus Christus ganz persönlich in seinem Leben als seinen Heiland und als seinen Retter. Ihr Lieben, ich habe in der Seelsorge schon manche Leute erlebt, die manchmal unter Tränen ihre Sünden Jesus bekannt haben. Aber ich muss euch sagen, ich kenne von niemandem mehr Sünden als von mir selber. Mich kenne ich am besten. Aber auch ich darf bezeugen, Jesus hat in einer Stunde mein Leben ganz neu gemacht. Und bis zum 29,5 Jahre hat sich viel, viel Schmutz angesammelt in meinem Leben. Aber ich kann bezeugen, das Blut Jesu hat die Kraft, das schwärzeste Sündenregister schneeweiß zu machen. Und das will er auch in deinem Leben. Er kennt deine Vergangenheit. Wenn du zu Jesus heute kommst, dann heißt es, Deine Vergangenheit ist unter dem Blut. Deine Gegenwart ist unter Gottes Führung dann. Und deine Zukunft ist unter Gottes Verheißung. Das, was wir ganz am Anfang gehört haben, dieses Hochzeit des Lammes, wenn wir dann als Gemeinde vor ihm stehen, erkaufte Seelen durch sein Blut, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nach alledem, was ich heute Morgen gesagt habe, eine offene Frage. Was willst du jetzt tun? Was willst du mit diesem Jesus tun? Du kannst ihn heute annehmen, als deinen Herrn ins Leben aufnehmen. Du kannst auch an ihm vorübergehen. Heute, wenn du meine Stimme hörst, sagt der Herr, verstocke dein Herz nicht. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, tu doch heute den Schritt über die Grenze. Jesus sagt, nötiget sie hinein. Paulus sagt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr lieben Frauen, Frauen sind meistens mutiger als die Männer. So mache ich die Erfahrung. Wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, geh doch nicht so nach Hause. Komm gleich im Anschluss in diesen Raum. Ich erkläre das noch einmal, dass man das sehen kann. Es kann eine Hilfe sein. Ich kann auch ein Gebet vorsagen, wie wenn ich es heute machen würde. Es ist vielen schon zur Hilfe geworden. Und ich kann dir sagen, Jesus wird dein Gebet beantworten, wenn es aufrichtig ist. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist eine ganz große Verheißung. Ihr lieben jungen Leute, kommt heute. Jesus nimmt auch junge Leute an. Und wie wichtig ist es in unserer Zeit, dass man sich mal ganz für Jesus entscheidet, sein Leben ihm bringt und ihn aufnimmt ins Herz, ins Leben, ihm die ganze Führung übergibt. Amen. Ja, wir singen miteinander dieses Lied nochmal. Anschließend würde ich beten. Ja, darf ich bitten, zur Begleitung nach vorne zu kommen. Wir wollen dem Herrn die Ehre geben. Er ist die höchste Majestät. Er ist Herr über alle Mächte, himmlischen, irdischen und kosmischen Mächte, seit der Auferstehung und Himmelfahrt. Und er wird bald wiederkommen. Ich denke, wir sind nahe an dieser Wiederkunft Jesu, wenn er als Richter der Menschheit kommen wird. Und dass wir dann bereit sind und uns freuen dürfen, dann alle Ewigkeit dann bei ihm zu sein. Lass uns aufstehen. Wir wollen miteinander einstimmen in dieses Lied. Anschließend bete ich mit uns und dann werde ich im Seelsorgeraum sein. Und wie gesagt, ich nehme genügend Zeit, auch heute Morgen. Es sollte eigentlich niemand nach Hause gehen, der nicht ganz sicher ist, ich bin